Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Das ist nämlich das Thema des heutigen Gottesdienstes. Zukünftige Krisen und unsere Hoffnung. Wenn wir als Christen ehrlich zu uns selbst sind, das sind wir leider viel zu wenig und viel zu oft erzählen wir uns Geschichten gegenseitig und blicken der Realität nicht ins Auge. Aber wenn wir das tun, ich glaube, dann müssen wir alle ehrlich bekennen, dass wir alle Angst haben. Dass wir uns alle Sorgen und Gedanken machen über unsere Zukunft. Wer einigermaßen wach ist und die politische Situation erkennt, der weiß, dass wir noch nie so dicht an einem dritten Weltkrieg sind wie in der jetzigen Situation. Und wer das nicht erkennen will, der schnarcht. Und jetzt ist die Frage, dieser Rettungsring, der zugeschmissen wird, den Ertrinkenden, das ist das in dieser Zeit, in der wir leben. Noch ist der Rettungsreifen Gottes da. Noch greift Gott nach den Menschen. Noch kannst du dich bekehren, noch. Aber es kann ganz schnell zu Ende gehen. Und wir alle werden heute merken, dass wir so manche Krisen haben. Ich lese uns einen Text vor, der steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da steht, an all diesen Beispielen seht ihr, Gott weiß genau, wie ihr alle, die nach seinem Willen leben, aus Versuchungen und Gefahren rettet. Aber ebenso gewiss lässt er alle, die seinen Willen missachten, ihre Strafe am Tag des Gerichts erwarten. Geschwister, und das ist wichtig, wir haben nicht nur einen Gott der Liebe, den haben wir, aber wir haben auch einen Gott des Gerichtes, einen Gott des Zorns. Und das möchte man heute gegenseitig ausspielen. Man möchte nur den Gott der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit. Und dann sagt man, ein Gott des Zornes, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, den wollen wir nicht. Weil der nervt uns, der möchte in unser Leben eingreifen, der zeigt mir Dinge, die nicht korrekt sind. Ich möchte mein eigenes Leben leben. So reden nicht Gottlose, so reden Christen, die sich zumindest Christen nennen. Und das funktioniert nicht. Nachfolge bedeutet, sei ganz sein oder lass es ganz sein. So der Halb gibt es nicht. Der Herr will auch nicht 99,9%, nein, er möchte 100%. Aber hier ist ein tröstendes Wort, ja. Aus Versuchung und Gefahren kann er retten. Und wenn das einer kann, dann kann das unser Herr. Menschheitsgeschichte bis heute, ca. 6000 Jahre. Und er ist ständig mit Menschen zusammen, auf die er sich nicht verlassen kann. Ich spreche nicht von Ungläubigen, ich spreche von Gläubigen. Er will gläubige Menschen, die machen nur Blödsinn. Er holt Abraham, den Vater des Glaubens, und er macht auch nicht alles richtig. Der geht eigene Wege, der lügt. Ja, Sarah ist ja meine Schwester. War seine Halbschwester, eine halbe Lüge, trotzdem Lüge. Er sucht sich Mose, ein Totschläger. Er sucht David, der bricht die Ehe und lässt den Uriah ermorden. Er sucht sich Jünger, die mit ihm in den Tod wollen. Und alle, durch die Bank, sind sie abgehauen. Steht dort, alle verließen ihn, alle. Johannes hat noch die Ehre der Männer so ein bisschen gerettet, er war am Kreuz noch in seiner Nähe, und die Frauen. Aber ansonsten haben sie alle versagt. Hier ist ein interessantes Zitat. Die Endzeit ist das Zeitalter der Angst vor dem, was alles passieren könnte. Es steht nicht einmal da, dass alle Erwartungen erfüllt werden, aber es wird ständige Angst vor neuen Ereignissen sein. Das ist genau das, in der wir leben. Stellen Sie das Gas ab. Haben wir noch genügend zu essen? Greift Putin an? Verbündet sich Russland mit China? All diese Dinge. Und versteht ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute mal ein paar Gedanken machen, was die Bibel dazu sagt. 7 Punkte. Erster Punkt. Die Bibel sagt, es wird eine menschliche Krise geben. Und erleben wir. Der Mensch, so heißt es einmal in einem Satz, ist voller egoistischer Impulse und trachtet unaufhörlich nach Selbstverwirklichung. Dieses fette Ich. Ich und nochmal ich. Und das ist nicht nur in der Welt, das ist auch in der Gemeinde leider so. Wehe, man begrüßt vielleicht mal einen Bruder oder eine Schwester nicht. Ja, oh, dann muss schon eine Sitzung einberufen werden. Hat er was gegen mich? Ja. Also, das Ich steht absolut im Zentrum. In Offenbarung 9, Vers 20 und 21 steht, doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, in dieser letzten Zeit, in dieser Gerichtszeit, die noch kommen wird, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich von Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören, noch sich von der Stelle bewegen können. Matthäus 24, 12, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und da leben wir drin. Das ist der Mensch, egozentrisch, auf sich bezogen. Er will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Merkt euch eins, wenn Gott keine Hauptrolle mehr spielt, dann spielt der Mensch die Hauptrolle. Und dann geht es immer in den Untergang. Immer. Turmbau zu Babel lässt grüßen. Wir machen uns bis zum Himmel ein Tor. Ja. Und bis in die Hölle ist die Menschheit irgendwann gelangt. Ja. Jetzt könnte man verzweifeln können, sagen, ja, damals habt ein Duster, dann gehen die Lichter aus. Aber ihr werdet merken, bei all den Punkten, die ich kritisch anmerken muss, gibt es immer eine Hoffnung. Und unser Gott ist übrigens ein Gott der Hoffnung. Ja. Neues Leben kann nämlich geschehen durch Jesus. Jesus ist der Schlüssel. In 2. Korinther 5, 17 steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und deswegen wollen wir Menschen zum Herrn Jesus führen, damit sie herauskommen aus diesem egozentrischen Leben. Jesus ist letztendlich die Hoffnung. Und wenn du mit Menschen sprichst, gib sie niemals auf, wenn sie Jesus nicht gehören. Vielleicht sagst du, ach, der wird sich nie bekehren. Vielleicht hast du einen Cousin, vielleicht einen Ehepartner, der wird sich nie bekehren. Sag so etwas nicht. Solange ein Mensch atmet, hat er noch die Chance. Und Leute, Gott hat einen Nebukadnezar in die Knie gebracht. Gott hat einen Manasse, der größte Götzendiener Israels. Lest mal nach, 2. Chronik. Das war der Sohn von Hiskia, diesen gesegneten Mann. Und sein Sohn war der größte Götzendiener. Der hat die Kinder den Moloch geweiht. Die hat die Kinder verbrannt, hat sie geweiht, Dämonen. Diesen Mann hat der Herr auf seine Knie gebracht. Dann kann er deinen Nachbarn, deinen Cousin, deine Mama, dein Tata, dein Ehepartner auch zur Bekehrung führen. Gib nie einen Menschen auf. Dieser Gedanke kommt direkt aus der Hölle. Jesus ist für jeden gestorben. Und Jesus hat die Macht, jeden Menschen zu verändern. Das Zweite. Wir werden und leben in einer moralischen und ethischen Krise. Ich lese uns Psalm 2, 1 bis 3. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Gottes Wort wird missachtet von A bis Z. Deutschland war mal ein christliches Abendland, ist mittlerweile ein dunkles Missionsgebiet. Wenn ihr euch die ganze politische Entwicklung anguckt, dann kann man das kaum glauben. Dann kann man kaum glauben, wo wir stehen. Und wisst ihr, wenn ein Volk sich seinem Gott und seinen Geboten den Rücken zukehrt, dann ist es auf dem direkten Weg in die Hölle. Und leider findet das immer mehr statt. Ja? Und man hört leider mehr auf diesen Einfluss. Und wir haben alle jeden Tag diese Entscheidung. Da ist der Herr und da ist der Satan und wir kriegen Einflüsse. Und der macht ja vor uns keinen Halt. Also wenn du nicht angegriffen bist, dann bist du... Wenn du nicht angegriffen wärst, dann bist du gar kein Christ. Der Satan greift nur seine Gegenspieler an. Wenn er dich nicht angreift, ist ein Zeichen, dass du gar nicht zu Jesus gehörst. Aber wenn du Jesus gehörst, dann hasst er dich. Aber wenn du Jesus oder wenn du so ein Wischiwaschi-Leben lässt, dann interessiert der Satan sich nicht für dich, dann hat er dich sowieso. Der greift dich nur dann an, wenn du dich ganz zu Jesus positionierst. Und deswegen ist es so wichtig. Gibt es eine Hoffnung? Ja. Neues Leben wieder durch Jesus. Wir merken, Jesus ist immer wieder der Schlüssel. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Manche von euch gehörten früher dazu. Da war eine Sittenliste, kannst du mal sehen, da wirst du auch dabei sein wahrscheinlich. Aber ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu einem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, wann denn? Als ihr Jesus Christus, den Herrn, übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes, den guten Heiligen Geist, empfangen habt. Sieh mal, hier drinnen sitzen einige, die würden hier nicht mehr drinnen sitzen, wenn Jesus nicht in ihr Leben gekommen wäre. Einer davon euch ist der Pastor hier vorne. Ohne Jesus wäre ich nicht hier. Ohne Jesus wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Selbstmord. Ich weiß nicht, was aus meinem Leben geworden wäre, aber es wäre Katastrophe. Hier sitzen einige, die haben Alkoholprobleme gehabt, Drogenprobleme. Und Jesus hat sie freigemacht. Und manchmal kämpfen wir auch heute noch damit. Aber Jesus macht neu. Und das dürfen wir den Menschen sagen. Egal wie verkorkst euer Leben ist, Jesus kann dich neu machen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist es, der dein Leben verändern kann. Nicht du aus dir, das kannst du machen, wirst du fürchterlich scheitern. Nein, der Heilige Geist ist der Motor der Überwindung. Und wenn der Raum in dein Leben hat, dann wird dieser gute Heilige Geist, der hat nur ein Ziel, Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist hat nur eine einzige Aufgabe in deinem Leben, Jesus zu verherrlichen. Und wenn du ihm Raum gibst, dann wird er Jesus groß machen. Worin erkennt man, dass ein Mensch voll Heiligen Geistes ist? Ganz einfach. Jesus wird groß gemacht. Worin erkennt man, dass ein Mensch nicht voll Heiligen Geistes ist? Menschen werden groß gemacht. Das Dritte. Politische Krise. Offenbarung 18,3. Alle Völker haben sich mit ihrem Wein der Verführung betrunken. Sie konnten gar nicht genug bekommen. Auch die Herrscher dieser Erde haben sich mit ihr eingelassen, mit dieser Abfallskirche Babylon. Und durch ihren ausschweifenden Lebensstil sind die Händler auf der ganzen Welt reich geworden. Offenbarung 18,9. Wenn dann die Mächtigen dieser Erde, die ihre Liebhaber gewesen sind und das ausschweifende Leben mit ihr in vollen Zügen genossen haben, den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Es findet momentan eine ganz große Vermischung der Religion statt und der Politik. Und man schließt falsche Kompromisse, viele Christen auch. Man möchte nicht anecken, bloß nicht klar mit Jesus. Wenn du klar mit Jesus lebst, wirst du anecken in deiner eigenen Familie. Es kann sein, dass dein eigener Vater sagt, du bist verrückt geworden. Jetzt ist die Frage, wem folgst du? Du musst Jesus folgen. Nachfolge Jesu bedeutet alles oder nichts. Alles andere ist keine Nachfolge. Das ist ein Scheinchristentum. Du wirst eines Tages merken, dass es alles umsonst war. Entscheide dich hier klar für Jesus, dann wird er sich für dich auch klar positionieren. Ist doch egal, was deine Freunde und Cousins und alle nennen. Was meinst du, wie viele Leute sagen, du bist ein ganz netter Kerl, der Christian wird völlig einer an der Macke. Ja, sollen sie das sagen. Sie haben Jesus gekreuzigt. Sie haben ihn angespuckt und geschlagen. Und warum konnte er durchhalten? Warum? Weil er so eine gewaltigen Jünger hatte? Nein, da wäre er auch eingegangen. Jesus, sein Überlebensmotto war, ich schaue 24 Stunden nur auf das, was mein Vater will. Und wenn du überleben willst geistlich, musst du 24 Stunden an Jesus gebunden sein. Die einzige Gebundenheit, die in eine völlige Freiheit führt, ist die Gebundenheit an Jesus. Andere Gebundenheiten zerstören dein Leben. Die Gebundenheit an Jesus macht dich frei von allem. Die politische Krise nimmt zu und sie sehen, dass die Leute nicht mehr wissen, was los ist. Ob das jetzt alles geplant ist, Great Reset und so, ich kenne das auch alles. Mag alles sein. Und dennoch sind die Leute, die wissen nicht, was sie machen mehr. Ja, ist ein Tohuwabohu. Die Bibel sagt das. Bevor Jesus wiederkommt, wird diese Erde, die Leute, die wissen nicht mehr, was los ist. Sie werden Friede sagen, es ist kein Friede und die Leute verschmachten von den Erwartungen der Dinge. Die Leute werden jetzt langsam psychopathisch. 2 Jahre diese Corona-Zeit, jetzt kommt das nächste, die Affenpocken, der nächste kommt die Elefantenpocken. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Da werden noch 1000 andere Sachen kommen. Und ich sage dir eins, wenn du bestehen willst, dann mach diesen Fernseher aus, sondern lies deine Bibel. Und glaubt nicht jeden Quatsch, den sie da im Fernsehen erzählen und in Zeitungen schreiben. Das sind alles mediengesteuerte Machtmonopole, wo Leute bestimmte Mainstream-Meinungen weitergeben. Und ich sage dir eins, wer darauf hört, ist schon in der Verführung drin. Lass dich da nicht verrückt machen. Schau auf deinen Herrn und vor allen Dingen, lies dieses Buch. Dieses Buch musst du lesen, die Bibel. Alle korrupt. Ja, ich weiß nicht, ob alle jetzt da korrupt sind, aber sehr, sehr viele. Aber wir sollen für sie beten. Manchmal fällt mir das nicht leicht. Ich könnte manchmal viel mehr schimpfen auf sie. Aber wie gesagt, wir sollen für sie beten. Was sollen wir tun? Die Hoffnung, auch dort, Gott kann verändern. In Sprüche 21,1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Selbst die Mächtigen, die Könige, ihr Herz ist wie ein Bach für Gott. Und Gott sagt, links, dann gehen die links. Die Bibel sagt, er setzt Könige ein und setzt sie ab. Die pusten sich jetzt alle so auf, die ganzen Politiker. Ich bin Olaf Scholz, ich bin Putin. Und Gott sagt, pup, das Licht ist aus. 3 Tage später stinkt er es unter der Erde und verwest. Der Mensch ist nichts, er bildet sich so viel ein. Gott sagt, also, sag mal, ist der mit ihnen da los? Ja, deswegen brauchen wir nicht verzweifeln. Und Gott kann diese Herzen bewegen. Ich habe euch das gesagt, Nebukadnezar. Also dagegen ist Putin ja ein kleiner Zwerg. Nebukadnezar war damals der absolute Herrscher. Und Gott hat ihn auf seine Knie gezwungen. Er musste bekennen, der wahre Gott ist nur der Gott Israels. Ja, für Gott kein Problem. Ja. Das ist die Hoffnung, dass wir sagen, Herr, wir können diese Menschen, oder wer von euch hat schon mal mit Putin gesprochen oder mit Zelensky oder mit Olaf Scholz oder so? Ich habe früher mal mit Olaf Scholz gesprochen, aber nicht mal heute. Ja? Spricht einer mit euch, mit Biden oder so, hat schon mal Gespräche geführt. Sind ja alles wichtige Menschen, ja. Weißt du hast den Wichtigsten, mit dem du jeden Tag reden kannst, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, Jesus Christus. Vor denen werden sich eines Tages alle beugen und der ist dein Freund geworden, wenn du dich bekehrt hast. Vor was hast du eigentlich Angst? Du hast doch den, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen. Noch etwas kommt auf uns zu, eine Wirtschafts- und Versorgungskrise, Leute. Es kommt. Das ist nicht, weil ich das sage, weil die Bibel das sagt. Matthäus 24, 29. Unmittelbar nach diesem großen Schreckenzeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden aus der Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Wenn die Sonne nicht mehr da ist, Leute, dann ist es vorbei mit Pflanzen und so. Es ist vorbei. Das passiert. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus, der weiß es. Offenbarung 7,1, dann sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen. Sie hinderten die 4 Winde daran, über die Erde zu wehen, damit auf der Erde, über dem Meer und den Bäumen kein Wind wehte. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin jetzt in Geologie nicht die größte Birne, aber ich weiß, wenn es keinen Wind gibt, dann geht alles kaputt. Dann geht alles kaputt. Wenn es keinen Wind mehr gibt, keine Abkühlung mehr, ist eine Erwärmung da, die verbrennen die Menschen, und das sagt die Bibel. Die Menschen werden am lebendigen Leib in der Endzeit im Gericht verbrennen. Es kann auch noch ein atomarer Einfluss sein, sicherlich auch. Aber auch die Naturereignisse. Wisst ihr, wenn die Sonne ins Wanken gerät, dann kriegen wir eine Katastrophe. Und die Bibel sagt es. Wirtschafts- und Versorgungskrise. Diese Bilder, auch wenn ich das nicht unbedingt nett finde, aber wir werden sie erleben vielleicht noch. Es sei denn, worauf meine Hoffnung beruht, Jesus kommt wieder. Ja. Vielleicht kommt er heute Abend wieder. Aber diese Dinge passieren. Und wie gehen wir jetzt damit um? Verzweifeln wir? Wir dürfen auch uns vernünftig Vorsorge machen, ja? Also wer das nicht glaubt, der wird dann bitter die Erfahrung machen müssen, dass er nicht vorgesorgt hat. Wir werden in naher Zukunft sicherlich auch mal Schwierigkeiten haben, dass vielleicht mal Strom und Gas mal für ein paar Tage ausgeht. Es kann auch sein, dass die Lieferketten dermaßen zusammenbrechen, dass man vielleicht auch mal 3-4 Tage nichts zu essen kaufen kann. Ich würde euch einen weisen Rat geben, mal so für 14 Tage, 3 Wochen so ein bisschen was zu haben, was man machen kann schnell, ja, wo man ein bisschen was zu essen hat. Ihr könnt mich auslachen, aber ihr werdet nicht mehr lachen, wenn die Dinge eingreifen und die werden kommen. Die werden zu 100% kommen, nicht weil ich das sage, hier steht's. Und wir leben in dieser Zeit. Und wie gehen wir jetzt aber davor? Meine Nachbarn, die fragen mich auch ständig, du bist der Christ, was passiert jetzt und so, ja. Ich sage, du, ich weiß auch nicht alles, ja. Aber ich weiß eins, Mein Jesus bringt mich durch. Woher weißt du denn das? Ich sage, guck mal hier, was da steht. Gott kann versorgen. 5. Mose 2,7. Der Herr, euer Gott, hat alles, was ihr getan habt, gesegnet. Er hat sich bei jedem eurer Schritte durch die große Wüste um euch gekümmert. In diesen 40 Jahren war der Herr, euer Gott, mit euch. Und es hat euch an vielem gefehlt. An nichts gefehlt. Nichts. 40 Jahre, 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, circa 2,5 bis 3 Millionen Menschen in der Wüste. Keine Kreditkarte, kein McDonald's, kein HWW-Wasserwerke, nichts. Nur das Vertrauen auf Gott. Die Wüste, am Tage bis zu 50, 60 Grad Hitze, am Abend bis zu Minusgraden. Tiere, der Wüstensand. Wenn wir mit den modernsten Schuhen dort wandern würden, würden die nach 2 Tagen durch sein. So scheuert der Sand. Gott sagt in seinem Wort, noch nicht mal eure Schuhe sind kaputt gegangen. 40 Jahre. Dieser Gott ist dein Gott, wenn Jesus Christus dein Herr ist. Vor wem hast du Angst? Traust du diesem Gott nicht zu, der 40 Jahre ein Volk von fast 3 Millionen Menschen durchbringt? Meinst du denn, dass der dich nicht durchbringt? Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, was machst du denn, wenn der Strom weg ausgeht? Dann gehen die Lichter aus, was soll ich denn da machen? Was machst du denn dann? Was machst du, wenn du nichts mehr zu essen hast? Ich sage, pass auf, Freund, das ist doch ganz einfach. Entweder Gott lässt es zu, dann sterbe ich und dann, Halleluja, dann gebe ich beim Herrn. Und wenn Gott das nicht zulassen will, dann macht er das so wie beim Herrn Jesus. 40 Tage, 40 Nächte hat der Jesus nichts getrunken, nichts gegessen. Steht in der Bibel, dass er gestorben ist? Steht da nicht. Das ist ein Wunder. Das ist medizinisch gar nicht möglich. Man kann, also essen, glaube ich, 10 Tage oder so, oder 12 Tage, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Trinken, nicht eine Woche, ein paar Tage. 5 Tage, 4 Tage ist aus der Ofen. 40 Tage hat Jesus nichts getrunken. Menschlich, medizinisch unmöglich. Dann macht das Gott mit dir und mir auch, wenn er uns am Leben halten will. Ja? Ich weiß von einer Schwester, die war damals in der Wirtschaftskrise, auch gläubig, und es gab nichts mehr zu essen, nichts mehr da. Sie sagte, Jesus, mein Kind hat Hunger, mein Mann hat Hunger, wir haben alle Hunger. Du hast mir doch gesagt, dass du mich durchbringst. Und dann sagt Gott zu ihr, geh in deinen Garten. Ja, da brauche ich nicht zu gehen, da ist nichts. Geh doch in deinen Garten. Und sie machte sich auf. Und sie sagte, als sie in der Mitte des Gartens war, sagte der Herr, schau nach oben. Und in dem Moment ist ein großer Greifvogel und lässt so ein Hecht genau vor die Füße der Frau fallen. Die Frau ist auf ihre Knie gefallen, hat geweint und hat gesagt, Herr, du hörst mein Gebet. Glaubst du nicht, dass Gott das auch heute noch kann? Ich glaube daran. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, Geschwister. Unser Gott ist ein Gott im Krisenmanagement Weltmeister. Der hat ja nur Krisen mit uns Menschen. Der hat, seitdem er den Mensch geschaffen hat, nur Krisen mit uns. Und er kommt immer weiter. Gott hat immer eine Lösung. Paradies verloren. Ach, kannst du das vergessen? Wir hauen ab. Und Gott sagt, n-n. Ja, da kommen wir nie mehr zurück. Bleib doch mal ruhig. Hat es mal ein bisschen gedauert, 4000 Jahre, bis dein Sohn kam, aber dann kam Jesus. Und wir wissen aus der Offenbarung, das verlorene Paradies gewinnen wir. Dies ist das Paradies. Aber das Paradies, was Jesus uns jetzt erworben hat, ist noch viel schöner. Wisst ihr warum? Da wird es nie mehr eine Schlange geben. Denn wenn wir eines Tages beim Herrn sind, wird für alle Ewigkeit die Sünde ausgemerzt. Krankheit gibt es da nicht. Die Schlange, die wird nie wieder in Erscheinung treten. Da freue ich mich so drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nie mehr werden wir auch nur eine Sekunde etwas tun, was Gott nicht gefällt. Freust du dich darauf? Ja, siehst du. Und das lass dir nicht rauben. Verstehst du? Das darfst du dir nicht rauben lassen. Dieser Gott ist dein Gott. Und hier, das kommt auch auf uns zu. Eine Krise in der Christenheit. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 und Vers 10 und 22 lese ich mal. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf, und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektiererische Lehren in Unfall bringen, die ins Verderben führen. Und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät, findet massiv statt. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen. Ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen. Besonders hart werden die falschen Lehrer bestraft werden, weil sie den schmutzigen Begierden ihres selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen und sich über die Autorität des Herrn hinwegsetzen. Und hier geht das noch weiter. Ja, besonders hart werden die falschen Lehrer. Und dann geht es hier weiter. Mit ihnen ist genau das geschehen, was das Sprichwort so treffend beschreibt. Der Hund kehrt zurück zu dem, was er erbrochen hat, und das Schwein zu sauber waschen, wälzt sich wieder in den Schlamm. Sieh mal, der Teufel ist ja nicht dumm. Der tarnt sich als Schaf. Der kommt ganz fromm. Und es gibt ganz viele fromme Leute. Die kommen ganz fromm. Du musst zu uns kommen. Du brauchst Jesus und meinen Segen. Du brauchst Jesus und die Erfahrung. Wenn das passiert, lieber Bruder, liebe Schwester, sofort umdrehen und abhauen, bis in eine Sekte geraten. Jede Sekte hat dieses Entscheidende. Jesus und. Nichts Jesus und. Nur Jesus allein. Dann bist du richtig. Lass dir nie von irgendjemand etwas erzählen. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Paulus sagt, die ganze göttliche Weisheit ist in Jesus und der ist in dir. Und mehr brauchen wir nicht. Und es gibt manche, die dann das Leben auch zusätzlich knechten, wie damals die Pharisäer. Als Christ, da darf man sich als Frau nicht mal nett anziehen. Ja, das stimmt. Als Frau muss man rumlaufen, sich anziehen wie aus 1612. Als Christ darfst du dich nicht als Mann nett anziehen. Nein, das stimmt. Wir müssen mit alten Lumpen rumlaufen. Dann machen wir den Herrn Ehre. Als Christ, ja, darfst du dies nicht, darfst du jenes nicht. Als Christ, dann hast du so einen Sündenkatalog. Willkommen bei den Pharisäern. Wisst ihr, wenn Jesus dein Leben ist, dann ist die Frage falsch gestellt. Mich hat mal jemand gefragt, Gau Christian, ja, darf ich als Christ noch rauchen? Darf ich noch in die Disco? Darf ich mal ab und zu ein Bier trinken? Darf ich ab und zu Fernsehen gucken? Ich sage, mein Junge, du stellst die völlig falschen Fragen. Wieso? Ich sage, wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann wird er Dinge in dein Leben verändern. Und du wirst merken, was du noch tun möchtest und nicht. Das wird er dir zeigen. Und tu dich nie von einem Menschen bestimmen, was dein Leben ist. Es gibt manche Menschen, die sagen, bei mir kommt kein Fernseher ins Haus. Ja, ist nicht schlecht, da ist sowieso viel Mist. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt einen Fernseher nicht haben darf. Aber wenn du nicht weißt, wo der Knopf ist, bestimmte Programme wegzuschalten, dann schmeißt das Ding raus. Und so gibt es ganz viele Dinge. Es gibt so viele Dinge. Sich nett anzuziehen, ist nicht Sünde. Aber wenn du heulst, weil du keine 20.000 im Monat verdienst, um dir die teuersten Klamotten zu kaufen, bist du im Götzendienst gelandet. Aber wenn du das Geld hast, dann kauf dir Klamotten, die nett sind. Würde ich auch machen. Wisst ihr, das sind ja auch so viele neidische und missgünstige Menschen unter den Christen auch. Ja? Es sind andere, die kaufen sich ein schönes, nettes Auto. Und weil sie neidisch sind, nicht weil sie geistlich sind, weil sie neidisch sind, sagen sie, naja, aber als Christ, so ein Auto zu fahren, so eine Uhr zu tragen, so eine Klamotten zu kaufen, so eine Küche zu kaufen oder was weiß ich nicht alles. Wir sagen, ist es jetzt wirklich dein Problem oder hast du einfach ein Problem, weil du einfach nichts kannst und der Erfolg hat? Das ist nämlich zu 98% der Kommentare der Fall. Menschen sind so missgünstig und gönnen anderen Menschen nicht. Anstatt sich zu freuen und sagen, ich finde das richtig schön, was du für ein Auto hast, lass uns mal eine Runde drehen, darf ich auch mal fahren damit, möchte ich auch mal so ein Auto haben, ja? Die Hoffnung, die ist auch wichtig, die steht hier. Inmitten von geistlicher Wüstenzeiten beruft Gott seine Boten. Gott macht weiter. In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen habt, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist die Hoffnung, die du und ich haben darf. Wenn Jesus bei dir angefangen hat, fängt er es an. Und dann lässt er dich mitten auf dem Weg stehen. Macht er das? Nein. Dass er anfängt bei dir, macht er bis zum Schluss. Der denkt gar nicht daran, aus deinem Leben auszusteigen. Er möchte dich verändern und das wird er tun. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass der Herr mit uns weiterkommt. Und hier ist etwas auch, das Vorletzte, Krisen in der Gemeinde. Ralf Schallis hat einen wunderbaren Satz gesagt. Gott ist nicht begrenzt, es sei denn durch die Sünde und den Unglauben seines Volkes. Das ist ein wichtiger Satz. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist eine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde. Und wo ist Jesus? Ist Laodicea, die Gemeinde. Wo ist Jesus da? Bibelleser, also hier. Vor der Tür. Und wenn man vor der Tür steht, ist man draußen. Da muss ich mir vorstellen, das ist eine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, Laodicea. Die sagen, wir sind Christen. Hier ist es gar nicht da. Und es gibt manche christliche Gemeinden, die sprechen vielleicht von Jesus und lesen auch die Bibel vor, aber der hat sich schon längst verabschiedet. Das muss krass sein, ja? Die denken, wir, jeden Sonntag versammeln wir uns doch hier und der Herr sagt, ich bin gar nicht da. Hier, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe vor nichts mehr Angst, als dass wir als Gemeinde ein schönes Programm haben, nette Lieder singen und uns alle lieb haben. Aber Jesus ist hier nicht im Zentrum. Dann kannst du alles vergessen. Können wir zumachen, können wir angeln gehen oder Currywurst essen gehen. Es bringt alles nichts. Es muss sich immer alles um Jesus drehen. Und wenn ihr irgendwann merkt, dass ich als Leiter oder Gino als Ältester anfange, dass wir hier im Mittelpunkt sind, dann klatscht uns christlich ein, ja? Und wehe, ihr lässt das nicht zu. Ihr lässt es zu, ja? Dann kommt auf uns und sagt, hallo, ihr habt Jesus aus dem Zentrum rausgeholt. Und ihr trägt genau solche Verantwortung. Ein geistlicher Leiter ist nicht der geistliche Zampano oder ein Diktator. Ein wahrer Ältester ist der Diener aller in der Gemeinde. Und nicht der Herrscher aller, sondern der Diener. Der Diener, nichts anderes. Und wisst ihr, die Hoffnung, die wir haben, ist das. Jesus ist ein guter Bräutigam. In Epheser 5, 27, so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll, die Gemeinde. Und das ist mein Gebet. Und das ist der Grund, warum die Gemeinde Licht und Leben überhaupt existiert. Das ist doch nicht, weil ich da bin. Oder hast du das geglaubt? Da muss ich dich enttäuschen. Die existiert, weil Jesus derjenige ist, der das hier gemacht hat. Und solange Jesus hier im Zentrum ist, wird diese Gemeinde nie kaputt gehen. Niemals. Aber wenn sie auf mich gebaut ist, dann ist sie heute Abend schon kaputt. Braucht ihr Sonntag gar nicht mehr zu kommen. Und das ist so wichtig. Und das Letzte, Israel. Israel ist der Uhrzeiger der Weltgeschichte, ja, ist für uns Christen ganz wichtig. Gott sagt immer, ihr müsst nach Israel schauen. Was passiert denn da? In Daniel 9, 27, dieser Fürst wird für die Dauer einer Woche der Mehrheit des Volkes seine Beschlüsse aufzwingen. Danach wird er für eine halbe Woche das tägliche Schlacht- und Speisopfer abgeschafft werden. Stattdessen wird der Verwüster den Götzenkult einführen, dann aber wird er unwiederbringlich vernichtet werden, so wie es schon über ihn beschlossen ist. Israel wird leider auf den Antichristen reinfallen. Der Antichrist wird sich mit Israel verbünden. Jesus hat das in Johannes 5 gesagt. Ich komme in meinen Namen, ihr nehmt mich nicht an, ein anderer kommt in seinen Namen und den nehmt ihr an. Simon, und das ist das Schlimme. Ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt, was da so abgeht. Momentan passiert etwas ganz Heftiges. Das wissen viele nicht. Kennt ihr BRICS? Kennen viele nicht, ne? Nicht Brexit, das ist nicht der Ausschuss vom Euro, das meine ich nicht, sondern BRICS, B-R-I-C-S. Das ist eine Weltstaatenorganisation für Leute, die nicht in der EU und mit der NATO kooperieren. Darunter ist Russland, China, Brasilien, Südafrika und jetzt passt gut auf. Wisst ihr, wer einen Antrag gestellt hat und wer jetzt aufgenommen wird? Der Iran. Und in der Bibel steht in Hesekiel 38, der Fürst von Gog und Meschoch und von Put, das sind genau diese Völker, die werden sich zusammenschließen, um gegen Israel zu kämpfen. Und wir sehen, wie weit wir sind. Habt ihr schon mal davon etwas gehört? Davon schreiben die Leute nichts, ne, in den Nachrichten. Das passiert so ganz still und heimlich. Finnland und Schweden werden aufgenommen in die EU. Das ist reine Taktik, ja? Das ist meine persönliche Meinung. Das ist reine Taktik. Aber ihr müsst nicht denken, dass die anderen dumm sind. Die planen auch. Und ihr wisst, wenn ihr politisch ein bisschen informiert seid, dass der Iran nur ein Ziel hat: Israel auszulöschen. Das haben alle Präsidenten schon immer gesagt. Wir haben nur ein Ziel: Israel muss ausgelöscht werden. Die Juden müssen vernichtet werden bis zum Schluss. Und die werden demnächst aufgenommen in diesem BRICS. Und dann kann das alles ganz schnell gehen, Geschwister. Und deswegen möchte ich aber sagen, selbst diese Dinge, die passieren werden, und Geschwister, habt keine falsche Israel-Liebe, ja? Der Antichrist in der Endzeit wird mit Israel einen Friedensvertrag schließen. Wir wollen für Israel beten, aber wir wissen auch, dass sie verführt werden. Aber unsere Hoffnung ist dieses hier: Jesus, der Messias. In Sacharja 12, Vers 10, die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aber werde ich mit einem reumütigen Geist erfüllen, der sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir aufblicken gegen den Mannes, wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden weinen und klagen, wie um einen Erstgeborenen. Wenn Jesus Christus wiederkommt auf den Ölberg, laut Sacharja 14, am Ende der Trübsalzeit, dann wird Israel als Volk Jesus erkennen. Davor müssen sie durch diese große Trübsalzeit gehen und viele werden umgebracht. Wir wissen, dass aus der Schrift, dass ein Drittel des Volkes nur umkehrt. Zwei Drittel wird nicht umkehren zum Messias. Das ist, wie Jesus sagt auch, sind der breite Weg, der schmale Weg, wenige sind, die es finden. Ja? Die breite Masse der Menschen gehen verloren. Und wenn du dazu zählen darfst, dann darfst du dich glücklich schätzen. Aber jetzt nicht stolz werden, sondern beten für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich möchte am Schluss das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja? Wir haben menschliche Krisen, moralische, ethische Krisen. Wir haben politische Krisen, Wirtschafts- und Versorgungskrisen. In der Christenheit gibt es Krisen, in der Gemeinde, in Israel wird es Krisen geben. Aber Jesus Christus, der größte Krisenmanager, wird mit allen Krisen fertig. Auch mit den Krisen in deinem Leben. Deswegen vertraue ihm. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.